Bevor es gleich mit dem eigentlichen Gespräch losgeht, möchte ich euch diesmal einen kleinen Hinweis vorweg schicken, denn wenn unsere Gäste zu mir ins Studio kommen, dann lassen wir uns immer etwas Zeit zum Ankommen, haben auch ein paar kleine Rituale. Dazu gehört eine Tafel bei mir an der Bücherwand, auf der unsere Gäste eintragen können, wie sie gerne selbst bezeichnet werden wollen im Zusammenhang mit unserem Thema Autismus. Dabei gebe ich auch immer schon den Hinweis, Achtung, ich nehme das jetzt schon mal mit auf, denn es kommt immer wieder vor, dass wir, bevor wir eigentlich loslegen, schon auf Dinge zu sprechen kommen, die sehr interessant sind, die amüsant sind und die ich euch Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten möchte. Das war diesmal bei unserem Gast ganz besonders so. Ein kleines bisschen sind wir auch ins Chaos geraten, aber ich habe mich entschieden, diese Momente, wo auch schon erste Fotos gemacht werden, dieser Folge voranzustellen. Und auch am Schluss, was nach unserem Gespräch, als wir eigentlich schon fertig waren, noch besprochen wurde, das habe ich euch auch hinten dran gehängt. Ich glaube, es zeigt noch mal ein bisschen was über uns und unseren Gast und ihr lernt uns alle dadurch noch ein kleines bisschen besser kennen. Daher viel Spaß mit der nachfolgenden Folge und wundert euch nicht, wenn es vorne und hinten ein bisschen anders ist als sonst.
Spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
Hallo, mein Name ist Mirjam Rosentreter. Ich bin Journalistin, Mutter eines Sohnes im Autismus-Spektrum und ich mache das hier nicht alleine. Bei mir ist Marco Tiede.
Ja, moin. Ich bin auch Vater eines Jungen im Spektrum und ich arbeite als Therapeut und auch als Berater.
Es gibt zu dieser langen Version unseres Podcasts auch eine kurze, den Kurzpod. Ein Manuskript zu dieser Folge findet ihr auf unserer Seite spektakulär.de.
Heute mit Tom Harrendorf, Autist, Mensch und Philosoph.
Also ein Foto machen.
Aber selbstverständlich.
Zum Vorgeplänkel, bei uns gehört auch immer die Tafel, die da hängt.
Was ist das für eine Tafel?
Das ist eine Tafel, auf der unsere Gäste immer eintragen, wie sie sich selber bezeichnen würden. Also so kurz und knapp.
Ja.
Also da hat unser erster Gast, Bianca, hat da zum Beispiel hingeschrieben, Bianca Bräulich, Sozialarbeiterin, Autistin.
Ja.
Und so könntest du dich da auch eintragen. Das kannst du.
Mach ich sehr, sehr gerne, ja.
Ja. Tom, ich hatte mir vorher überlegt, wenn ich du wäre, dann hatte ich hier so die Reihung Tom, Autist, Mensch unter Menschen.
Und Philosoph, nach wie vor. Es ist nicht mehr so der Schwerpunkt meines Lebens. Ich habe ja irgendwann mal Schopenhauer entdeckt und da durch Schopenhauer die philosophischen Fragen zur Existenz, die ich mir gestellt habe, beantwortet bekommen. Mhm. Und seitdem ist das Thema Philosophie für mich auch weitestgehend durch, muss ich sagen.
Okay.
Sehr pragmatisch.
Aber ja, bevor ich jetzt die Bunte lese oder sowas, würde ich jetzt immer noch eher zu philosophischen Büchern greifen.
Das gibt auch mehr Futter fürs Gehirn. So,
ja, ne? Definitiv.
Also, ich weiß nicht, ob ich mich als Philosophen bezeichne, aber philosophisch interessiert. Also auch in islamische Philosophie bei den Sufis und auch in die buddhistische Philosophie bei verschiedenen Zen-Buddhisten.
Entschuldigung, sind die Sufis die, die sich immer im Kreis drehen?
Die, und es gibt auch eine Strömung, die dann da diese Kreistänze macht, ja, um dann da in so einen entrückten Zustand zu kommen. Ne?
Ja, das
und,
hat viel Gemeinsamkeit mit dem autistischen Stimming des Kreises.
Ja, ja, wobei das Stimming vielleicht nicht unbedingt dazu gedacht ist, in einen transzendentalen Zustand zu kommen. Ne?
Weiß man's?
Ja, stimmt.
Wie siehst du das?
Ich habe...
Weiß ich nicht. Ich habe mich jetzt gar nicht gedanklich oder prinzipiell gar nicht so viel mit dem Thema Stimming beschäftigt tatsächlich. Klar, wenn ich jetzt darüber lese, dann fällt es mir bei mir selber natürlich auch auf, was man da alles so macht. Und ich habe damit ja auch meine Klassenkameraden natürlich genervt durch verschiedene Verhaltensweisen. Beinwippen, auf dem Tisch pochen und so weiter.
Trommeln, ne?
Hände knibbeln, solche Geschichten. Aber ob ich da jetzt in einen transzendentalen Zustand komme, weiß ich nicht. Ja. Ich habe prinzipiell, glaube ich, eine relativ hohe innere Spannung grundsätzlich. Ich kann auch mit so Entspannungsübungen nichts anfangen, weil mich das einfach kürre macht. Und ich bin jemand, der nur sehr, sehr schwer loslassen kann. Also ich bin irgendwie... Tja, ich will nicht sagen immer in mir, aber ich habe irgendwie immer Druck auf der Seele oder ja, Deswegen transzendentaler Zustand.
Ja, klar. Also vorgestern habe ich in der Fortbildung auch was über Stimming und dieses bei manchen autistischen Menschen beobachtende Schaukeln besprochen und dann irgendwie versucht, eine Analogie zum Headbanging beim Metal festzustellen. Wenn man sich da mal einlässt und wirklich intensiv seinen Kopf wippt zu dieser Musik, zu diesen Rhythmen, dann nimmt man nochmal die Musik anders auf, als wenn du nur so still mit dem Zehen wippend zuhörst. Ne? Dann, aber gut.
Ist das schön, in wie viele Seitenwege wir jetzt schon abgebogen sind. Ja. Dabei sind wir noch gar nicht richtig hier angekommen.
Von der Philosophie zum Metal und zum Stimming, ja.
Ja, genau. Herzlich willkommen, Tom Harrendorf. Hallo Marco, ja, wie immer. Moin. Im Hintergrund Rosa, danke schön, dass du auch heute wieder Aufnahmen machst.
Hallo.
Herzlich willkommen, ihr uns zuhört. Dich, Tom, kennen ja so viele durch deine Tätigkeit auf YouTube und Instagram. Du bist YouTuber, das hättest du auch noch mit auf die Tafel bestimmt geschrieben. Und,
vielleicht, ja.
Und angehender Heilerziehungspfleger. Bald müsste das abgeschlossen sein, ne?
Ganz genau. Das sind jetzt noch ein gutes Jahr, bis die ganze Sache durch sein wird. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass es klappen wird, auch bei den Zensuren, die ich bis jetzt bekommen habe. Ja, da bin ich guter Dinge.
Und du hast ja auch so einen Beharrungswille, ne? Die Dinge, die du angehst, dann auch durchzuziehen, so wie du es ja auch im Buch geschrieben hast, aber jetzt auch ganz spezifisch, nachdem du auch einige Untiefen durchlaufen hast, zu sagen, jetzt erkenne ich, dass das meine, ich sag mal, Spielwiese ist und da will ich jetzt mich ausarbeiten.
Ich würde sagen, es ist eine produktive Zwanghaftigkeit, die ich diesbezüglich
an den Tag lege. Auch ein schönes
Wort,
produktive Zwanghaftigkeit.
Das wäre auch eine Kapitelüberschrift eventuell für eine Fortsetzung, denn das Buch, das du geschrieben hast, liegt hier, Autismus verstehen. Tom, wir könnten mit dir ja wirklich in alles eintauchen. Du hast in den letzten 7 Jahren, hast du 1586 Videos veröffentlicht. Ich habe es mal durchgerechnet, das sind 264 pro Jahr und ungefähr 22 pro Monat, allein auf YouTube.
Allein auf YouTube, genau.
Ja.
So, Moment. Hast du das durchgezählt oder gibt es irgendeine Statistik?
Nein, es gibt einfach die YouTube-Statistik, da sieht man ja, wie viele.
Wir können das Thema Autismus gerne durchdiskutieren. Genau. Dann mal so.
Und
ich habe ja auch noch 60.000 bis 70.000 auf TikTok, wo ich aber eher so Kurzclips zur Promotion raushaue.
Auf Insta sind es irgendwie 10.700.
Ja, ich habe aber da auch mehrere Accounts. Also das sind, insgesamt sind es circa 150.000 plus meine Webseite plus jetzt das Buch. Da wurden auch, hat sich ganz gut verkauft bis jetzt. Also ich erreiche schon einige Leute.
Und ich würde jetzt gerne anhand der Stationen deines Lebens, die du ja im Buch beschrieben hast, mal nachzeichnen, was das für ein schwieriger Weg für dich war.
Ja, sehr gerne.
Diejenigen, die dich in deinen doch manchmal wirklich plakativen Auftritten auf YouTube und auf Instagram sehr auf den Punkt gebracht.
Teilweise auch selbstironisch, ne? Wie zum Beispiel,
das stimmt.
Wie war das, 5 krasse Fakten, wie irre mein Autismus ist oder so?
Man muss natürlich auch immer schauen, was ist eben auch der Mensch, der sich auf Social Media wie präsentiert. Also es gibt ja auch viele Leute, die schauen meine Videos und glauben dann, sie kennen mich. Da sage ich natürlich, also früher hätte ich gesagt, wenn ihr meine Telefonnummer nicht habt, dann kennt er mich nicht. Das ist schon mal, wer meine Telefonnummer nicht hat, sollte vorsichtig sein, damit zu glauben, dass er mich kennt. Jetzt könnte ich sagen, hey, wer nicht wenigstens mein Buch gelesen hat, sollte vorsichtig mit dieser Aussage sein. Aber ich glaube, jeder, der irgendwie in der Öffentlichkeit steht, steht ja so in dem Dilemma, wie präsentiere ich mich? Wie versuche ich mich so darzustellen, dass es nicht vermeidbaren Ärger gibt? Wann ist es noch authentisch? Wann ist es zu authentisch? Es sind total viele Faktoren. Ich denke auf jeden Fall, dass wir in der Medienlandschaft nicht unbedingt ein Informationsproblem haben, das vielleicht auch, aber wir haben vor allen Dingen ein Aufmerksamkeitsproblem. Mhm. Das heißt, es gibt ganz viele tolle Menschen, die super wichtige Sachen zu sagen haben, aber sie schaffen es halt einfach nicht, die Aufmerksamkeit der Audienz oder die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen und verenden dann irgendwie mit 43 Aufrufen auf einem 2-stündigen Fachbeitrag. Und das kann es ja auch irgendwo nicht sein. Und da natürlich dann auch zu gucken, hey, wie stark clickbaite ich jetzt zum Beispiel, um die Leute auf ein hoffentlich gutes Video zu bringen, wo ich dann am Ende sage, das hat sozusagen die Aufmachung gerechtfertigt. Ich hoffe, dass der Mehrwert der Dinge, die ich bringe, groß genug ist, dass es am Ende diesen ganzen, ja, sag ich mal, die Aufmachung tatsächlich dann auch rechtfertigt. Genau, das sind natürlich alles Faktoren, die da reinspielen. Vielleicht noch mal ganz kurz zu der Sache mit der Selbstironie. Auch da ist es natürlich so, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass alles, was man äußert im Internet, 10-mal so stark vom Publikum aufgenommen wird, als man es tatsächlich meint. Ich gebe ein ganz einfaches Beispiel. Ich nehme ein Video auf, in dem ich verschnupft bin, weil ich gerade erkältet bin. Dann werden die Leute mir gute Besserung wünschen und hey, wir hoffen, dass du bald wieder auf dem Damm bist. Und dabei denke ich mir, hey, aber das Video habe ich ja schon vor 2 Wochen aufgenommen. Ja, natürlich bin ich schon längst wieder auf dem Damm. Oder wenn ich irgendwie sage, es geht mir schlecht oder ich bin über irgendwas traurig, dann kann es passieren, dass die Leute das sehr, sehr stark wahrnehmen und eventuell auch stärker, als ich es gemeint habe. Und das ist halt echt so ein nie endender Prozess da irgendwie, den richtigen öffentlichen Auftritt zu finden. Ja,
du bist eben immer du selber, also als Mensch.
Hoffe ich,
und ja. Und dann bist du da in deiner Rolle als Fürsprecher für autistische Menschen.
Würde ich nicht sagen, nein.
Nein? Okay, warum nicht?
Ja, es ist ja anmaßend. Also ich denke, also auf jeden Fall, das ist ja eine Sache, die ich selber kritisiere. Also es gibt ja eben nicht die eine Autismus-Community. Es gibt bestimmte, sage ich mal, momentan als politisch korrekt angesehene Denk- und Sprechweisen über das Thema Autismus. Ich bin ja jemand, da werden wir sicherlich auch noch darüber sprechen, der sehr für persönliche Weiterentwicklung ist, sich vielleicht auch ein Stück weit irgendwie aus dem autistischen Spektrum rauszuarbeiten. Das ist aber natürlich eine Ansicht, die entspricht momentan nicht, sag ich mal, dem Mainstream. Der Mainstream ist heutzutage radikale Selbstakzeptanz und die Gesellschaft muss auf den Autisten Rücksicht nehmen. Was dazu führt, jetzt greife ich ein Stück weit vor, dass natürlich dann auch die Autisten alle Lebensprobleme, die sie haben, zwangsweise auf die Gesellschaft attribuieren müssen, die sich natürlich leider nicht ändern wird. Ja.
Genau deswegen haben wir dich ja auch heute eingeladen, ja. um das mal aus, wie du das wahrnimmst, weil du es wirklich seit 7 Jahren miterlebt hast. Ja. Und du hast dich ja auch in die Diskussionen mit reinbegeben. Also auf manches lässt du dich ein und reagierst oft mit sehr differenzierten Erläuterungen dazu. Und wer sich die Mühe macht, dir dann auch zuzuhören oder es zu lesen, der wird auch merken, dass du ja überhaupt nicht darauf aus bist, schwarz-weiß zu malen oder irgendwelche Grenzen zu ziehen oder Feindbilder zu schaffen. Und dass gerade dieses sich als Gruppe abgrenzen und gegenseitig anzufeinden, dass das ist, was dich eigentlich am meisten stört.
Ja, also vielleicht, um zu der Sache mit dem Fürsprechen für die Autisten noch einen Satz zu sagen. Ich habe eine relativ große Community. Das ist mitunter eine der größten, vielleicht die größte Autismus-Community. Trotzdem ist das natürlich auch meine Bubble. Ich bin natürlich nur immer sehr vorsichtig, wenn jetzt Leute von der in Häkchen autistischen Community sprechen, weil ich halt sage, nee Leute, so ist es nicht. Es scheint also irgendwie so verschiedene Bubbles zu geben. Es gibt Leute, die finden das, die sind regelrecht auch stolz darauf, Autisten zu sein. Die würden niemals die Pille gegen Autismus nehmen. Aber es gibt eben auch Leute, die ganz klar sagen, ich hätte meinen Autismus gerne weg. Zum Beispiel, weil ich einfach darunter leide. Das ist dann auch kein Ableismus, wie man heutzutage sagt, sondern die haben einfach einen Leidensdruck vielleicht. Mhm. Und wenn es die Pille gäbe, würde ich sie nehmen. Und ich denke halt einfach, also allein aus dem Grund bin ich nicht der Fürsprecher für die Autisten. Und ich glaube aber auch, da wir in den sozialen Medien, da hat man es leichter, wenn man in eine Richtung polarisiert und dann irgendwie so seine Armee von stringenten Followern hinter sich hat, die dann auch für einen in den Krieg ziehen, für die eine große Wahrheit. Aber wenn man sich natürlich irgendwie im Mittelfeld positioniert, dann hat man eventuell das Problem, dass man abwechselnd, je nachdem, wer welches Video gesehen hat und wie viele Minuten er sich davon auch angeguckt hat, dann eben Leute, die einen für genau die gleiche Sachen aus abwechselnden Lagern kritisieren, genau. Oder hin und wieder auch mal Falschbehauptungen, die rausgehauen werden, leider auch von YouTube-Kollegen und Kolleginnen, wie zum Beispiel, dass ich die Selbsthilfegruppe gar nicht ehrenamtlich leiten würde.
In Braunschweig hast du seit
circa 2011. Das ist eine Gruppe innerhalb einer Autismusambulanz für Erwachsene, wo ich noch nie einen Cent für bekommen habe.
Und wo wir gerade bei dem Ding sind, jetzt grätsche ich einmal dazwischen, wollte ich vorhin schon sagen. Und du bezahlst ja auch deine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger durch deinen erfolgreichen YouTube-Kanal zum
Beispiel. Unter anderem, ganz genau. Genau, das ist eine unbezahlte Ausbildung. Und klar, das trifft und verletzt mich auch ein bisschen. Ich war auch über 10 Jahre Grundsicherungsempfänger und habe trotzdem Geld bezahlt, dass ich ehrenamtlich die Selbsthilfegruppe anbieten kann, mache. Mhm. Dass ich zahle dafür natürlich auch hin und wieder Geld. Zum Beispiel, um Materialien einzukaufen, um mit den öffentlichen Verkehrsmitteln meinen Hintern dorthin zu bewegen, wenn es hagelt und regnet. Ja, und das ärgert mich, dass Social Media, das Internet so funktioniert. Mhm. Sagen wir es mal so.
Mhm. Wollen wir einmal ins Buch noch mal ein bisschen schauen?
Können wir gerne
schauen.
Machen, ja.
Also in diesem Buch gibst du den Menschen die Möglichkeit, dich konzentriert mal kennenzulernen. Also du hast da ja auch konzentriert dran gearbeitet, zusammen mit der Co-Autorin Autismus verstehen. 10 Prinzipien für ein besseres Leben. Ja. Aber eigentlich ist es einfach deine Biografie, die du zusammen mit Melanie Matzies-Köhler geschrieben hast. Hat sie das eigentlich geschrieben? Oder du, also wer hat den Text zuerst verfasst?
Genau, also da gibt es schon einige Sachen zu sagen. Auch zum Titel tatsächlich. Mhm. Mein ganz persönlicher Wunsch ursprünglich wäre gewesen, dass das Buch heißt »Mit Autismus wachsen – 10 Prinzipien für ein besseres Leben«.
Aber hätte gut gepasst.
Finde ich tatsächlich viel treffender.
Ja. Der Verlag hat gesagt, dass er aber gerne aus Gründen diesen Titel hätte. Damit bin ich dann auch einverstanden gewesen. Und die Melanie hat ja schon mit verschiedenen sehr bekannten oder gar berühmten Autisten zusammengearbeitet. Mit Guevero zum Beispiel oder Bürger Selin. Das ist ja so ein ganz, ganz bekannter Name.
Ja, und Nicole Schuster. Ne?
Genau. Und sie hatte mich auch schon länger auf Social Media verfolgt und hat mich wohl auch das ein oder andere Mal schon mal in ihren Fortbildungen gezeigt. Und sie hat auch zuvor einen Artikel mal auf meiner Internetseite veröffentlicht und hat gesagt, hey, diese ganzen Sachen, die du da erzählst, das ist so interessant, willst du nicht mal ein Buch schreiben? Und da habe ich ihr gesagt, ja, das haben mich schon mehrere Leute gefragt. Und prinzipiell würde ich das vielleicht auch wollen, aber ich habe keine Zeit, weil ich mache ja momentan diese Ausbildung zum Heilerziehungspfleger und so ein Buchprojekt, das ist ja wahrscheinlich ganz schön viel Arbeit und ja, würde ich gern, aber kann ich nicht. Und daraufhin hat sie dann gesagt, gut, wenn du sagst, du hast keine Zeit, dann würde ich das machen. Dann habe ich gesagt, na gut, okay, go for it. Wenn hinterher da kein grober Mist drin steht, mach halt einfach. Wir haben dann im Schreibprozess festgestellt, dass es nur mit Telegram und WhatsApp-Nachrichten so ein Buch dann, also so eine Biografie zu schreiben, nicht funktioniert, sodass ich dann auch meine eigenen Innenansichten sozusagen auch als Co-Autor, als Mitautor damit einfließen lassen habe. Und letztlich würde ich sagen, haben wir in etwa 50-50 jetzt dieses Buch dann geschrieben.
Also hast du auch Anteile geschrieben. Ich dachte erst, das waren dann vielleicht so aus vielen Gesprächen, weil ja auch immer vermerkt ist, in Fußnoten, dass es auch Gespräche mit deinen Eltern gab. Ne?
Genau, das hat Melanie alles gemacht, wo ich auch sehr froh drüber bin, weil sie natürlich dann als Außenstehende auch nochmal, ja, sage ich mal, vielleicht ein neutraleren Blick hat zur Einordnung.
Gerade Bezug auf deinen Vater, ne? Dass du dann nicht in diesen emotionalen Verwicklungen drinsteckst, sondern so ganz objektiv fragen kann, wie ging es dir, was hast du erlebt?
Und es war auch schon von Anfang an unser Wille sozusagen, dass sie das dann auch nochmal vielleicht aus so einer Metaperspektive, alles, was ich ihr erzähle, das ist ja immer nur meine Perspektive und natürlich auch das, was meine Eltern ihr zum Beispiel erzählen, dass sie das so ein bisschen einordnet. Aber da, wo sowas natürlich dann an seine Grenzen stößt, also wo man dann wirklich meine Innenansicht auch braucht, die habe ich beigesteuert. zum Teil in Sprachnachrichten. Und was ich auf jeden Fall sozusagen, je nachdem, wie man das sehen will, mir attribuieren oder mir, was man mir ankreiden darf, ist tatsächlich auch der schwarze Humor in dem Buch, der, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle hoffentlich auch so ein bisschen durchscheint. Da war Melanie am Anfang sehr, sehr vorsichtig und ich habe gesagt, naja, komm, also ein bisschen Tinte auf den Füller darf das schon. Und ich habe dann sozusagen, ich habe dann noch mal so ein bisschen darauf gepocht und habe auch selber so ein bisschen an dem Buch dann in die Richtung gearbeitet.
Mhm. Hast du mal ein Beispiel, wo dieser schwarze Humor da auch jetzt durchscheint?
Es wird ja beschrieben, wie ich dann irgendwann zum Beispiel über Hip-Hop-Musik sozusagen mir ein gewisses Ego aufgebaut habe. Und das sind natürlich auch alles Sachen, die kann sie ja gar nicht wissen. Sie kann ja nicht wissen, was habe ich damals in meinem Kinderzimmer gemacht. Und ich glaube, irgendwie so die Formulierung war, dass ich dann immer im Kreis gelaufen bin, dieselben Lieder gehört habe und mich dann wie so ein richtiger Gangster gefühlt hätte. Ja, ja. Das war so. Mhm. Und ich finde, das darf dann auch irgendwie so in das Buch. Eine andere Stelle ist, da erinnere ich mich jetzt dran, da weiß ich auch, dass ich da aktiv eingegriffen habe, sozusagen in die Erzählung, was sie ja auch nicht wissen kann, die Abschlussfahrt in die Toskana damals, wo ich auf meinem absoluten Philosophentrip war und dann irgendwie am Strand gesessen habe in dem Liegestuhl und so gedacht habe, naja, die ganzen Mädels, die müssten doch mich eigentlich küssen wollen, weil ich bin doch jeder geniale Philosoph.
Stimmt,
und
ja.
Dann saß ich da mit meinen Baggy-Jeans, die Falten meiner Hose wohlgeordnet und habe dann halt darüber philosophiert, warum alle so doof sind und meine Genialität nicht erkannt wird und ja, ob ich nicht mal da sozusagen in den Horizont hinaus schwimmen und nicht mehr wiederkommen.
Wer dein Buch kennt, der weiß ja, welche Abgründe die ganze Zeit immer beim nächsten Schritt quasi schon lauerten. Und du hast dir ja zum Beispiel mit dieser Hip-Hop-Attitude regelrecht einen Panzer auch geschaffen, um da irgendwie durchzukommen, so würde ich sagen.
Ja.
Du hast gesagt, dir gefällt das Titelbild.
Ja.
Und da sieht man, das ist vom Eisberg-Modell, das es ja auch im Teach-Bereich gibt, Anne Häusler und wie heißt die Co-Autorin, werde ich in den Shownotes verlinken. Die haben dieses Eisberg-Modell auch beschrieben, um zu erklären, wie schwierig es ist, einen autistischen Menschen in Gänze wahrzunehmen und zu verstehen, was da drunter unter der Oberfläche noch alles ist. Ich muss mal kurz das Bild beschreiben. Man sieht hier auf dem Bild einen menschlichen Kopf unter Wasser und nur der Oberkopf guckt raus. Das ist der Eisberg im Wasser. Und es ist ein kleiner Taucher mit Taschenlampe, der untergetaucht ist und das Gesicht vor sich hat und das ausleuchtet. Warst du mal, also zu welchem Zeitpunkt im Leben warst du dieser Taucher und hast dich zum ersten Mal selbst erkannt, so richtig?
Ich habe ja schon sehr, sehr früh angefangen, mir Gedanken über mich und über die Welt zu machen, weil ich einfach existenzielle Probleme gehabt habe, weil ich einsam war, weil ich die Menschen nicht verstanden habe, weil ich auch privaten Struggle mit meiner Familie hatte, siehe Buch, ich würde sagen, ich war dieser Taucher circa ab meinem 8. oder 9. Lebensjahr. Man könnte das sogar noch weiter zurücksetzen. Ich habe ja auch zu den Autisten gehört, die irgendwann mal noch in der Grundschule beschlossen haben, ihren eigenen Geburtstag nicht mehr zu feiern. Weil ich wusste halt, das macht man so. Ich hatte da nie so wirklich Bock drauf. Hab dann aber immer meine, aufgrund sozialer Schwierigkeiten, weil ich halt nicht so richtig wusste, was macht man an so einem Geburtstag.
Das stimmt an.
Hab dann trotzdem so meine Kumpels, die ich so aus dem Kinderhort hatte, mit denen wir halt Mist gemacht haben nachmittags nach der Schule, die habe ich dann halt immer eingeladen, weil man hat ja Geburtstag und alle erwarten das und so. Und Eltern haben einem zugeredet, ach komm, mach doch und so weiter, ne, wäre doch nett. Und dann gab es irgendwie auf diesen Geburtstagen immer Streit. Irgendwie ist es sozial immer eskaliert. Am Ende, es gab Tränen, es gab Geschrei, unter anderem von mir. Wie das jedes Mal passieren konnte, habe ich überhaupt gar nicht kapiert. Könnte ich auch heute nicht mehr rekonstruieren, dafür ist die Erinnerung auch einfach zu schlecht. Mhm. Und da hat mir dann mal irgendeiner gesagt, ach Tom, weißt du lädst uns doch alle nur ein, weil du unsere Geschenke haben willst. Dir geht's doch gar nicht um uns. Und es hat mich verletzt, zumal ich ein Kind war, das materiell deutlich besser situiert war als andere Kinder. Ich habe schon damals, das weiß ich nicht, zweite, dritte Klasse oder was, 20 Mark Taschengeld bekommen pro Woche, während andere 50 Cent gekriegt haben.
Und du hattest riesige Lego-Kisten.
Ich hatte riesige Lego-Kisten und mein ganzes Zimmer war voll mit den teuersten Spielsachen. Und ich habe mir so gedacht, was ist hier los? Wieso wird mir das jetzt unterstellt? Und da habe ich dann halt gesagt, na gut, dann endet das jetzt. Ich werde jetzt dann eben diesen scheiß Geburtstag nicht mehr feiern und fertig. Und da könnte man natürlich sich auch schon überlegen, ob da nicht vielleicht diese Suche des Tauchers schon langsam begonnen hat.
Der erste Klarblick war als dann so dieses sogenannte, ich glaube von deiner Mutter, Vorzeigekind-Risse bekam, ne? So, also sie hat ja mal gesagt, du warst so eine Art Anfang als Kleinkind, so ein Vorzeigekind, relativ ruhig und selbstgenügsam.
Sie hat auch gesagt, oder? Unnormal lieb, hat sie im Interview wohl
was
gesagt.
Was ich auch einen heftigen Begriff finde, weil klar, da sich dann um Normalität zu besprechen, was heißt denn dann unnormal lieb? Ne? Also was meint sie damit?
Ja, glaube ich jetzt nicht, dass sie über diese Formulierung in der Feinheit so sehr jetzt nachgedacht hat. Sie hat wahrscheinlich einfach gemeint, ich war ein echt lieber Junge. So.
Ja.
Möchte ich jetzt nicht weiter kommentieren. Eigenlob stinkt bekanntlich. Ich würde auf jeden Fall sagen, hinsichtlich des Vorzeigekindes, unter bestimmten Aspekten war ich das immer. Sehr lange Zeit zumindest, bis es dann völlig eskaliert ist. Aber gut, das kam dann später. Aber ich würde sagen, so noch in meiner Jugendzeit zum Beispiel hat man sich eigentlich in vielen Aspekten nicht groß über mich beschweren können. Ich hatte kein Interesse an Alkohol oder Zigaretten. Ich bin nie lange weggeblieben, habe nicht wirklich irgendwie großen Mist gemacht, wurde nie von der Polizei nach Hause gebracht. Meine Eltern mussten sich in dem Sinne nie Sorgen um mich machen, ja. So, also in diesbezüglich war ich sehr unkompliziert. Also da könnte ich mir schwierigere Kinder vorstellen.
Hast du dir denn um dich selbst Sorgen gemacht? Hattest du selbst Mitgefühl? Weil in der Situation mit den Geschenken zum Beispiel, ne, da hast du dich verletzt gefühlt, hast du gesagt, also diesen Geburtstagsgeschenken.
Ich weiß nicht, selbst Mitgefühl, das ist natürlich ein psychologisch, sage ich mal, sehr eng umgrenzter Begriff oder sehr eng umgrenztes Konzept. Ich weiß nicht, ob ich in dem Alter so gedacht habe. Ich denke mal, ich schätze mal, aber es gibt auch False Memory. Das muss man immer bedenken, wenn ich jetzt als 37-Jähriger irgendwas da erzähle, wie es früher in meiner Grundschulzeit war. Das erwähne ich nur, weil ich jetzt wieder bei dem Autisten sind, der gerne alles ganz richtig haben möchte. Ne? Also ich kann mir das nicht verkneifen, darauf einfach hinzuweisen.
Umgekehrt kommt mir noch die Frage auf, also klar, weil das ist klar, dass ich an meine frühere Kindheit auch vermutlich inzwischen verzerrte Erinnerungen habe, klar. Aber wenn du jetzt so mehr in dein bewusstes Lebensalter guckst, wo du sagst, da habe ich jetzt schon mehr einen Blick, was ich da gedacht, gefühlt habe, gab es da einen Moment, wo du dann vielleicht dieses Konzept Selbstmitgefühl für dich deklarieren konntest, wo du gemerkt hast, also ich habe so ein paar Ideen, wo du im Buch das dann für dich so angenommen hast, ne, dass du gesagt hast, Moment, jetzt muss ich das oder jenes tun, um für mich zu sorgen. Ne?
Ich will es mal so sagen, also ich war ja weite, weite Strecken meines Lebens hochsuizidal. Ich habe meinen Eltern mitunter starke Vorwürfe dafür gemacht, dass sie mich in diese Welt gesetzt haben. Und ich habe mir mit Sicherheit häufig gedacht, hey, Tommy Boy, du willst wirklich aus der Tiefe niemandem irgendetwas Böses. Du tust niemandem etwas zuleide. Ja, du versuchst eigentlich immer nur aus reinstem und klarstem Herzen das Richtige zu tun. Und trotzdem gibt es Menschen, die dich mobben. Und trotzdem kommst du immer wieder in Situationen hinein, wo sich regelrechte Mobs bilden, die dich hetzen und jagen und sozusagen deine Vernichtung im Sinn haben. Das war in der Schule so. Von Anfang an, das war meine Lehrerin, die mich auf dem Pausenhof beiseite genommen hat und mir, steht ja auch im Buch in einer Szene, sozusagen gesagt hat, ich wäre verschlagen oder böse. Und dann habe ich gesagt, warum? Ja, weil du kannst anderen nicht in die Augen gucken. Da bin ich nach Hause gegangen und habe mir gedacht, was zum Teufel ist hier los? Also erstmal habe ich das mit den Augen ja nicht verstanden, weil ich damals noch gar nicht wusste, welche Funktion Blickkontakt hat. Also ich wusste gar nicht, warum die jetzt das mit komischen Blickkontakt da ausgekramt hat, also wie sie auf sowas kam. Aber was für mich stehen geblieben ist, sie hat mir gesagt, ich wäre verschlagen oder ich wäre böse, schlechter Mensch. Sie hat mir damals ja sogar gesagt, als ich von der Klasse gemobbt wurde, wenn alle dich mobben, dann ist offensichtlich klar, dass du der Verursacher bist. Ja, weil sonst würden dich ja nicht alle, so nach dem Motto kollektiver Verstand oder
Schwarmintelligenz. Ne?
Genau, Schwarmintelligenz. Genau, der Schwarm hat die Intelligenz, dich zu mobben. Also ist klar, dass du sozusagen hier das schadhafte Element in der Klasse bist.
Ja, da habe ich auch so gedacht, die hat dir unterstellt, du bist hier falsch in dieser Klasse, weil du ja keine Gymnasialempfehlung hast. Dachte ich, glaube, die Frau war falsch in dieser Schule.
Ja, das war der erste Tag, wo ich sie kennengelernt habe. Ja. Aber da gab es halt immer, diese Lehrerin, die war, muss man sagen, auch als solches relativ strange, die gab es auch immer wieder Elternbeschwerden und die war sowieso auch so ein kleiner Kinderschreck und so weiter. Aber mich hat sie in Häkchen ganz besonders gern gehabt und das war auch immer so ein komisches, also auch mein Vater hat mir immer, bin zu meinem Vater gegangen und hat gesagt, hier, die hat mich auf dem Kieker, die macht mich doch immer wieder fertig. Und da hat er mir gesagt, nee, das glaube ich nicht, ich glaube, die hat dich einfach nur ganz besonders gern. Da weiß ich bis heute nicht, wie ich das so einordnen soll, ob mein Vater das wirklich geglaubt hat oder ob das von seiner Seite aus ein zynischer Kommentar in meine Richtung war. Schwierig, das alles auseinanderzunehmen, ich will es ihm nicht unterstellen. Egal, auf jeden Fall, das war so absurd, dass ich dann irgendwann die eine Sozialnote mit Einschränkung bekommen habe, als das Mobbing-Opfer der Klasse. Mhm. Und der aus der Klasse, der sozusagen die Speerspitze dieses Mobbings war, der mich am allermeisten gemobbt hat, der hat mit besonderer Auszeichnung bekommen von dieser Lehrerin. Und das sind dann wirklich so Sachen, wo wir bei diesem Selbstmitgefühl sind, wo ich mir so gedacht habe, irgendwas ist hier schräg. Also, und wo ich da wirklich auch gedacht habe, das habe ich nicht verdient. Also, ich war, ach mein Gott, jeder Mensch macht Fehler. Ich mache Fehler. Ich mache heute Fehler. Ich habe immer Fehler gemacht. Ich bin ein fehlerbehaftetes menschliches Subjekt. Und so viel ich auch versuche, alles richtig zu machen, ich werde Fehler machen. Und manchmal bin auch ich schwach und denke mir, scheiß drauf, ich versuche es gar nicht erst, jetzt alles richtig zu machen. Ich gestehe das alles ein. Ich bin ein niederträchtiges menschliches Wesen im Rahmen seiner Möglichkeiten. Aber irgendwann kommt man doch so an den
Punkt. Jetzt kommt der schwarze Humor durch.
Und dann kommt man aber doch irgendwo so an den Punkt, was man sich denkt, das habe ich jetzt aber nicht verdient. Ja. Das finde ich jetzt wirklich alles ein bisschen krass. Und das hat sich ja auch in der Ausbildung dann wieder abgespielt. Mhm. Kollektive Hetzjagden auf mich.
Im Einzelhandel hast du bei einer großen Firma deine Ausbildung
gemacht. Genau, richtig.
Ja. Dieses Bild, das hat mich besonders beeindruckt, ich glaube, das werde ich nie wieder vergessen, wie du dieses Mobbing dann ertragen hast. Sie haben dir unter anderem gerne Zettel hinten auf den Rücken geklebt und das fand ich so stark. Dann steht auf deinem Rücken den ganzen Tag Idiot und du weißt es und du nimmst es hin, weil du weißt, jetzt können sie sich daran den ganzen Tag beömmeln, aber ich kann wenigstens meiner Arbeit nachgehen. Das fand ich echt stark. In dieser Situation, also da hast du für dich selber entschieden, so sollen sie doch, aber ich mach meins weiter.
Das war im Rahmen meiner Möglichkeiten.
Ja.
Heute würde ich das alles anders handeln. Nur es ist ja auch so, du als 17-Jähriger mit einem relativ, sagen wir mal, bescheidenen Realschulabschluss, der eigentlich Einzelhandelskaufmann werden wollte und dann da in dieser Ausbildung steckt. Ich habe mir gedacht, hey, ich mache einfach mein Ding. Ich tue das, was gesellschaftlich von mir verlangt wird. Ich versuche, ein guter Mitarbeiter zu sein. Ich mache das hier auch gerne. Und man bekommt ja auch immer erzählt, ist ja auch nicht ganz falsch, hey, versemmel bloß nicht deine Ausbildung, was soll denn später mal aus dir werden, etc. pp. Mhm. Und man denkt ja als 17-Jähriger, wenn so eine Ausbildung flöten geht, dann ist das Leben vorbei. Zumindest war es damals, das war 2004, war das noch so, da gab es sehr, sehr wenige Ausbildungsplätze generell. Heute ist es ja ein bisschen anders. Der Arbeitsmarkt hat sich ja geändert auch, aber früher war ja auch noch so diese Mentalität sozusagen, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, in der, ne, und so weiter, dass es auch so ein bisschen dazugehört, vielleicht auch sich als Auszubildender schlecht behandeln und ausbeuten zu lassen.
Aber hier kommt auch ganz stark zu dieser Diskrepanz zutage, die du ja einerseits hast du dich ja als sehr gut und richtig gefühlt und hast dich ja da auch schon mit philosophischen Weltbildern befasst und dich damit auseinandergesetzt und gesagt, ich bin hier gut und richtig in der Welt und andererseits gleichzeitig auch wiederum die absolute Infragestellung, weil du ja auch gesagt hast, du warst lange Zeit suizidal und ich glaube, es war zu der Zeit schon so oder es fing da gerade an, ne, kurz bevor du dann das erste Mal in die Psychiatrie dich einweisen lassen hast. Und dann dem Anpassungsdruck, den man eben hat, ne, so wie Lehrjahre sind keine Herrenjahre und dann du dann für dich entscheidest, ja gut, ich ignoriere den Zettel, was ja im Sinne der Deeskalation auch sinnvoll ist, weil wenn ich irgendeiner Sache Aufmerksamkeit schenke, dann wird ja das Verhalten nur noch mehr verstärkt. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Kapitel. Aber da dann in die Anpassung zu gehen und sagen, ja, dann füge ich mich jetzt und versuche zu funktionieren. So. Und das widerstrebt ja eigentlich so dem Bild, dass du sonst ja von dir zu sagst, ich bin eigentlich absolut okay, wie ich bin.
Ich würde das nicht im engeren Sinne als Anpassung bezeichnen. Mhm. Ich war einfach eine Ratte oder eine Maus in einem Labyrinth. In diesem Labyrinth werden systematisch alle Ausgänge zugemacht. Mhm. Und im Endeffekt bleibt halt nur noch ein einziger Ausgang übrig. Und da muss man dann langrennen, weil man einfach keine andere Verhaltensmöglichkeit mehr hat. Mhm. Wenn die gesamte, keine Ahnung, wenn die gesamte Schule, auf die man geht, es auf einen abgesehen haben, im Sinne eines kollektiven Mobbings, da bleiben einem nicht mehr viele Möglichkeiten, sich zu verstecken. Dann gibt es vielleicht nur noch diese eine Mülltonne, hinter der man sich in der Pause verstecken kann. Das ist dann aber keine Anpassungsleistung, sozusagen mir diese Mülltonne auszusuchen, sondern es ist die letzte Zuflucht, die ich noch habe.
Schutz, ja,
und
ja.
Ich würde auch nicht sagen, tatsächlich, dass ich mich gut und richtig gefühlt habe in der Welt. Mhm. Ich habe mich völlig deplatziert gefühlt in einem Leben, das ich nicht wollte. Ich glaube aber, dass ich selber gedacht habe und das würde ich auch prinzipiell erstmal unterschreiben, dass ich selber ein rechtschaffender Junge war.
Mhm.
Ich wollte niemandem was Böses und ich habe mein Bestes getan. Ich hatte ein reines Gewissen, das ist es vielleicht. So. Und dann gab es natürlich eine unfassbare Diskrepanz. Das, glaube ich, ist der Kasus Knacknus auch an dieser Sache gewesen, meiner autistischen Selbstverkapselung, in der ich das so wahrgenommen habe, hey, du hast ein reines Gewissen und der Art und Weise, wie mich andere sehen, nämlich als der autistische Trottel, der viele Sachen macht. Und auch darüber mache ich mich natürlich mit einem Augenzwinkern in einem Buch teilweise ein bisschen lustig über mich selbst. Ist eine schmale Gratwanderung, weiß ich. Ich habe auch hinterher gedacht, naja, Autisten, die verstehen ja auch so subtile Anspielungen teilweise gar nicht. Nicht, dass das Buch jetzt nicht verstanden wird und völlig falsch ankommt. Bis jetzt.
Ich glaube, das ist auch sehr differenziert.
Also, ja, also ne? Schriftlich geht es ja auch bei vielen Autisten, muss man sagen. Genau, aber ja, weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte.
Ich glaube, du wolltest auf diese Momente hinaus, wo du, also zumindest hast du mich gedanklich da jetzt gerade hingeschickt, es gab einen Heureka-Moment bei dir, wo du erkannt hast, ja genau, wo du erkannt hast, hoppla, die anderen haben eine ganz andere Perspektive auf mich, so könnten die mich sehen. Diese Stelle, wo dich Eltern sich dir vorgeknöpft haben, wo Eltern dich zur Rede gestellt haben vor der Schule und gesagt haben, unsere Tochter hat Angst vor dir.
Ja.
Und das beschreibst du im Buch, das oder wird so im Buch beschrieben, dass das ein Moment war, wo du zum ersten Mal erkannt hast, du hast nicht nur eine, es gibt nicht nur eine Wahrheit, jeder hat seine Perspektive auf die Welt. Ich habe übrigens, das war die Stelle, wo ich das erste Eselsohr ins Buch gemacht habe. Das war so lustig. Hier, es gab mehr als nur eine, als seine Wahrheit, steht hier.
Yeah.
Und dann lese ich weiter. Dann steht da unten, er las fast alles außer Romane. Und die philosophischen Bücher waren ihm sehr wichtig. Und die Bücher durften nicht zerknickt oder beschmutzt werden.
Ja. Mir widerstrebt es auch, Eselsohr in den Büchern. Also ich mache nicht mal anstrengend, schreibe lieber raus.
Es hilft mir, in die Gedankenwelt zu dem Zeitpunkt wieder zurückzutauchen. Ich habe das gestern rausgezogen, ich wusste das gar nicht mehr. Wenn Menschen dich vollkommen anders sehen, als du dich selber siehst oder vielleicht auch, wie du gesehen werden willst, das ist dir im Leben, glaube ich, sehr oft passiert.
was ausgelöst werden mag, auch durch verschiedene autistische Eigenschaften, wie zum Beispiel eine relativ harte Sprechweise zu haben, einen relativ harten Gesichtsausdruck von Zeit zu Zeit zu haben. Würde ich ergänzen wollen.
Ja, ja.
Vielleicht auch zu diesem Eindruck, der will anecken oder der eckt gerne an. Mhm. Ja, das sind halt so Sachen, wo man, oder dass die Lehrerin einem sagt, hey, du bist verschlagen, das sehe ich dir aus diesen und diesen Gründen an. Genau. Und später gab es dann halt immer noch mal so Aha-Momente. Zum Beispiel, wo mein Banknachbar mir in der Realschule, 10. Klasse, gesagt hat, ich hätte jetzt irgendwie, keine Ahnung mehr wie lang, 20 Minuten, 30 Minuten mit meiner Deutschlehrerin gesprochen, hätte sie nicht einmal angeguckt, ich wäre unhöflich gewesen. Da habe ich ihm ja noch einen Vogel gezeigt und gesagt, hör mal zu, bist ja wohl völlig irre. Also man spricht ja wohl mit dem Mund und hört mit den Ohren, was haben jetzt die Augen damit zu tun? Und dann später sozusagen in der großen Pause habe ich mich dann so umgeguckt und habe zum ersten Mal gesehen oder bewusst wahrgenommen, hey, die gucken sich ja wirklich alle an, wenn sie miteinander sprechen. Und ich bin scheinbar hier der einzige Tropf auf dem Pausenhof oder der einzige Tropf in der Klasse, der das noch nicht gerallt hat. Ich bin jetzt 17 Jahre alt und habe in 17 Jahren noch nicht bemerkt, dass die Menschen sich angucken, wenn sie miteinander reden. Und das sind auch so Momente des Perspektivwechsels natürlich gewesen, wo ich mich selber hinterfragt habe und mir auch gedacht habe, naja, vielleicht so klug, wie du dich manchmal fühlst mit deinen philosophischen Büchern, die du liest. Auf der anderen Seite scheinst du ja ganz wesentliche Grundprinzipien des Menschseins überhaupt nicht erfasst zu haben. Also hey, yo, Digiboy, komm mal ein bisschen runter, werd mal ein bisschen bescheidener. Das habe ich dann auch zu mir selber gesagt. So, ja, vielleicht ein bisschen mehr Bescheidenheit mit deiner Rechthaberei an den Tag legen. Wirst dich scheinbar auch teilweise, ne? Und diese Erlebnisse gab es öfters mal. Und später, als ich dann ja tatsächlich die Diagnose bekommen hatte am Ende, ich habe die ja mehrfach bekommen, aber als ich dann auch wirklich angefangen habe, damit zu arbeiten, bin ich bewusst auf Leute, auf neurotypische Menschen auch zugegangen. Ich mag diese dichotome Einteilung zwischen neurotypisch und autistisch nicht so, weil es ist ja ein Spektrum mit fließendem Übergang.
Sagen wir nicht autistische Menschen. In dem Interview hattest du es gesagt, also einfach nicht autistische Menschen. Und im Buch wird es ja auch beschrieben, dass du mit Menschen, die einfach eben nicht im Spektrum sind, dass du die mit Fragen gelöchert hast.
Genau, ich habe die aktiv gefragt und hey, wie ist denn das mit Blickkontakt und stimmt das wirklich, dass ihr das so macht? Was ist denn die Funktion mit Blickkontakt? Ja, und wenn du jemanden anguckst, wie machst du das? Guckst du da erst in ein Auge und dann in das andere oder guckst du in beide zugleich oder tust du nur so und guckst durch den Kopf durch? Wie darf ich mir das vorstellen? Und habe mir da ganz, ganz, ganz viel Wissen erschließen können.
Auch durch Bücher dann gab es irgendwann den Punkt oder durch Filme. Fabian Bianchi, der bei uns zu Gast war, der hat erzählt, er hätte die Serie Lie to Me geguckt, wo es um so einen Ermittler geht, der anhand von Mikromimik im Gesicht erkennt, ob jemand lügt.
Naja, als großer intellektueller Philosoph habe ich natürlich keine Filme geguckt, sondern nur Bücher geschaut. insbesondere natürlich in meiner Minimalismusphase damals. Ja. Nein, ich habe mir das durch Bücher teilweise erschlossen und natürlich auch durch, das muss ich schon sagen, es gibt ja auch bestimmte Internetforen zum Thema Autismus. Ich habe mich auch schon kritisch zu diesen Foren geäußert. Diese kritische Äußerung, um das jetzt hier nochmal wirklich auch zu sagen, tue ich ja nur deswegen, weil ich Erfahrung mit diesen Foren habe. Mhm. Ich habe die Erfahrung mit diesen Foren, weil ich da selber sehr aktiv drin gehangen habe. Das heißt, um das nochmal zu sagen, ich verteufle auch diese Foren nicht. Die haben schon irgendwo ihren Sinn und Zweck. So, sonst wäre ich da nicht selber drin gewesen. Das ist schon okay. Auch da habe ich natürlich viele, viele, viele Informationen rausgezogen, habe aber festgestellt für mich persönlich, dass da vielleicht auch, wenn man jetzt sich die Infos nur von anderen Autisten holt, dass da vielleicht auch dem Erkenntnisgewinn gewisse Limitationen gesetzt sind, weil die Autisten ja teilweise sich bestimmte Irrtümer auch gegenseitig erzählen. In den entsprechenden Foren wird sich ja zum Beispiel auch häufig erzählt, ja, Gestik und Mimik, das ist ja tatsächlich nicht so wichtig. Wofür braucht man das denn? Wenn wir alle sind ja hier in diesem Forum und wir alle stellen ja gemeinschaftlich fest, Gestik und Mimik ist Quatsch. Die neurotypischen Menschen oder die Nicht-Autisten sollen ja mal aufhören damit. Oder dass da halt diese Geschichte mit der Empathie mit Gegenständen erzählt wird. Ja, Autisten haben so eine gute Empathie, weil sie ja Mitgefühl für Gegenstände empfinden zum Beispiel. Ja, aber Gegenstände haben leider kein Innenleben. Und die Tatsache, dass Autisten offensichtlich, und da habe ich auch wieder zugefühlt, ne, ich habe diese ganzen Irrtümer ja selber begangen.
Ja, du hast Gesichter auf Mehlpackungen gezeichnet.
Genau, und habe dann mit meiner Freundin geschimpft, wenn sie dann diese Mehlpackungen verbacken wollte. Oh Mann. Aber sehr, sehr plakativ ist es natürlich auch mit einem Stoffteddy. Ja, man kann keine Empathie mit einem Stoffteddy haben, weil der Stoffteddy kein Innenleben hat. Mhm. Und Autisten fehlt mitunter, sage ich mal, sogar das intuitive Verständnis dafür, zwischen einem Menschen und einem unbelebten Gegenstand zu unterscheiden. Und deswegen glauben sie fälschlicherweise, dass ihre Projektion eigener Gefühle und Gedanken auf einen Gegenstand Empathie sei. Das ist es aber nicht. Die Tatsache, dass sie das glauben, beweist sozusagen, dass ihre Empathie eben in diesem Bereich nicht sonderlich gut ist, sonst würden sie intuitiv erkennen, nö, das ist ein Gegenstand, da kann ich ja gar keine Empathie mit haben.
Wobei die Projektion gibt es natürlich auch im sogenannten neurotypischen Bereich, ne?
Absolut, absolut.
Das verwechseln und
es gibt auch Leute, die neurotypische Leute, die jetzt nicht unbedingt so die empathischsten Supermänner sind. Und es gibt ja auch viele Autisten, die jetzt nicht wirklich unglaublich schlecht in Empathie sind. Ich glaube, ich habe mir da auch relativ viel erarbeiten können zum Beispiel. Mhm. Ja, aber um vielleicht auch das Thema noch mal ganz kurz, ja, ich will nicht sagen, anzureißen, abzuschließen. Gerade bei dieser Empathie, ja, weil wir jetzt schon da sind, ist es ja auch so, dass das Missverständnis über die Empathie das ist, dass Empathie als Begriff sehr häufig nicht korrekt definiert wird, bevor sich die Leute darüber austauschen. Das ist teilweise sogar so, wenn Fachleute darüber sprechen, so kommt es, dass die eine Fachperson sagt, jo, natürlich haben Autisten Empathie, und die andere Fachperson sagt, nö, Autisten haben Schwierigkeiten oder keine Empathie, weil der Begriff nicht definiert wird. Wenn wir Empathie so definieren wollen, dass wir in einer Just-in-Time-Situation im echten Leben ein, sag ich mal, Gefühl bei einer anderen Person wahrnehmen und dieses Gefühl auch in uns selber spüren, aber gleichzeitig wissen, dass dieses Gefühl der anderen Person gehört. Das ist sozusagen eine sehr strenge Definition von Empathie, und da haben Autisten typischerweise eben bestimmte Einschränkungen, weil einfach vielleicht auch die neurologischen Voraussetzungen da beeinträchtigt sind. Es ist keine Empathie, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Zeitungsartikel lese, wo über Flutopfer geschrieben wird. Das ist alles nur eine Projektion. Ein Autist oder ich oder jemand anderes wird emotional. Er empfindet Emotionen über etwas, das er liest. Da hat er ein eigenes Bild im Kopf von dieser Sache und projiziert das auf diesen Zeitungsartikel oder auf Gegenstände oder von mir aus auch auf andere Menschen. Wir können oder sollten aber nur von einer guten Empathie dann sprechen, wenn ich tatsächlich mit Menschen in einem Raum bin, deren Gefühle, und das ist ganz wichtig, oder Gedanken und Absichten auch korrekt erkenne und zumindest das, was ich meine zu erkennen und auch weiß, das ist seins und das auch nachfühlen kann, zumindest ein bisschen besser ist, als wenn ich einfach nur rate.
Wenn sowas Gemeinsames entsteht, also wenn Menschen in einem Raum miteinander in Resonanz gehen, könnte man ja auch sagen.
Ja, das ist dann Resonanz, aber Empathie ist ja Mitschwingen im Sinne von, wie du schon sagtest, ich erkenne eine Emotion und weiß, das ist die deine und ich habe meine eigene. Ja. Vielleicht eine, die in Resonanz geht und dieselbe ist, oder aber die eine ganz andere ist, weil ich dazu nicht dieses Gefühl habe wie mein Gegenüber.
Und da haben Autisten halt einfach naturgemäß gewisse Einschränkungen, zum Beispiel, indem sie die Emotion einfach nicht erkennen. Punkt eins. So, da ist es dann, ne?
Aber
da,
das ist dann wieder die kognitive Seite, ne?
Genau. Ja. Oder dass sie eben sich tatsächlich keine Vorstellung machen können oder in diesem Mitfühlen eingeschränkt sind. So steht es ja auch im ICD-11 beschrieben als Symptom. Also in verschiedensten Bereichen kann auf jeden Fall diese Empathie limitiert sein. So, ja, das ist einfach der Punkt, der mir da wichtig ist.
Ich denke,
ist.
Deswegen das, was ich dann immer unterscheide, ist dann das, oder kannst mich da korrigieren, wenn du das anders siehst oder vielleicht steht es auch nebeneinander. Aber das, was A Theory of Mind beschrieben wird, ist für mich dann der kognitive Anteil der Empathie,
genau.
Wo ich mir also eine Klarheit im kognitiven Sinne darüber verschaffe, was beabsichtigt der Mensch, was hat er vor und so weiter. Und das, was ich mit emotionaler oder auch affektiver Empathie meine, ist dann das, was wir vielleicht mit Mitgefühl beschreiben, wo wir eine Wahrnehmung haben von einem Gefühl meines Gegenübers und gleichzeitig das ist sein Gefühl, das ist mein Gefühl.
Ja.
Ohne es unbedingt benennen zu können, sondern nur da ist was. Ne? So.
Genau.
Und dann bist du aber zu einem Punkt gekommen und das hast du mal vor 4 Jahren in einem Interview gesagt, dass du am meisten angefangen hast zu lernen, als nicht-autistische Menschen offen auf dich zugegangen sind und eben nicht mit bestimmten Klischees im Kopf, sondern dich einfach als Menschen kennenlernen wollten, als Freund.
Also, die wussten ja auch nichts von meinem Autismus, das muss man dazu sagen.
Ja, bei welchen Gelegenheiten gab es dann diese Verbindung? War das schon diese Zeit mit deinem wilden Stiefbruder, wie er sich nannte, wo du mit den nicht-autistischen Menschen so auf Augenhöhe in Verbindung gekommen bist?
Wenn ich es richtig verstanden habe, so Ronnys Umfeld war ja mehr so eine Punk-Szene anscheinend, ne?
Ja, kann man
im weitesten
so sagen.
Sinn.
Genau, richtig.
So, Ronny taucht im Buch auf in deiner Jugend, ne? Das war der Stiefbruder von dir?
Der quasi Stiefbruder.
Ja.
Also mein Vater hat sozusagen seine Mutter jetzt nie geheiratet, aber die sind seit Jahrzehnten zusammen und er selber hat sich auch immer als mein Stiefbruder bezeichnet. Auch wenn wir irgendwie mal in eine Polizeikontrolle gekommen sind, hat er immer gesagt, hier, das ist mein Stiefbruder. Und dann habe ich immer gesagt, nee, warten Sie mal kurz, wir sind keine Brüder. Dann hat die Polizei wieder gesagt zu ihm, warum erzählen Sie das denn und so weiter und so fort. Ne? Das war ihm sehr, sehr wichtig, weil er dadurch auch unser, sage ich mal, Bruderähnliches Verhältnis betonen wollte in so einer, ja, ich will nicht sagen theatralischen Art, das klingt jetzt so negativ, so meine ich es nicht.
Nur findest du nicht negativ.
In einer sehr warmen Art,
der Verbundenheit,
genau,
die er damit transportieren wollte. Ne?
Genau.
Ja,
ja. Aber er ist jetzt nicht tatsächlich im rechtlichen Sinne mein Stiefbruder.
Ja, ja, ich weiß, das war das, worauf es dir dann ankam, dass
genau.
Es dann eine sachliche Richtigkeit hat. Ne?
Ja, ja, genau. Ja.
Oder war das später, wo du so richtig in diesen Lernprozess gegangen bist?
Naja, es gab ein passives Lernen natürlich und ein aktives Lernen hinsichtlich auf den Autismus. Als ich meinen Stiefbruder dann kennengelernt habe ich muss es grob schätzen, 13, 14, als er in mein Leben trat, da hat er mich herausgeholt sozusagen aus meiner autistischen Isolation, das Computerkind, das seine Ferien damit zugebracht hat, weil er einen einzigen E-Mail-Kontakt hatte, den ganzen Tag repetitiv auf das Aktualisieren des Web.de-Postfachs zu klicken. Bis die Sommerferien vorbei waren, in der Hoffnung, es möge doch bitte irgendetwas passieren im Leben.
Oh.
Es war wirklich hart, muss ich sagen. Wird man auch ganz schön doof über 6 Wochen Postfach aktualisieren. Genau, und da trat er dann halt irgendwie so in mein Leben und hat mich rausgezogen aus meinem Kämmerlein. Er hat das geschafft. Ich hatte ja sehr viel Angst vor ihm. Ich hatte ja sehr viele soziale Ängste. Er hat mich dann reingeholt oder, sag ich mal, reingezogen in seine sozialen Zirkel. Punks, Drogenabhängige, was weiß ich.
Hm.
Leute, die auf der Straße rumlungern. Menschen unterschiedlichster Couleur und auch unterschiedlichster politischer Ansichten. Ich hatte da sehr, sehr viel Angst vor und Unbeholfenheit. Meine Unbeholfenheit war aber lustigerweise so groß, dass ich es nicht geschafft habe, mich gegen seine Versuche, mich mit rauszunehmen, zu wehren. Also ich habe es nicht geschafft und ich wusste nicht, wie kann ich ihm jetzt sagen, hey, ich habe keine Lust. Und er kam immer wieder, weil er zu dem Zeitpunkt auch nur wenige Leute kannte erst in Braunschweig. Er kam immer wieder und hat mich dann immer irgendwann erwischt. Und dann war ich so unbeholfen, dass ich mich nicht rauswinden konnte, wenn er dann einfach gesagt hat, so, wir gehen jetzt raus. Und dann bin ich halt mitgegangen. Da habe ich halt durch dieses Geworfenwerden ins kalte Wasser unglaublich viele soziale Soft Skills gelernt. Und diese sozialen Soft Skills sind übrigens, das möchte ich hier schon mal anmerken, eine der größten Prädiktoren dafür, ob Menschen sich vielleicht dann irgendwann doch nochmal so ein bisschen aus dem autistischen Spektrum rausentwickeln können. Also eben viele gute soziale Kontakte zu haben. Das ist unglaublich, hat mir unglaublich geholfen, bleibe ich mal bei mir.
Wir sind jetzt bei einem sehr wichtigen Punkt. Also ja. Du hast ja auch gerade schon gesagt, dass du durchaus glaubst, dass manche Menschen die Pille nehmen würden, wenn es eine gäbe, dass sie nicht mehr ihre Probleme haben, die sie als autistische Menschen haben. Ja. Da gibt es ja in deinem Buch sogar ein Kapitel zu mit der Überschrift Autismus überwinden? Fragezeichen.
Genau.
Und ist das aktuell das Thema, wo du viel Gegenwind erfährst?
Das ist ein Thema, für das ich sehr viel Gegenwind erfahren habe. Man wird ja auch klüger darin, bestimmte Wahrheiten auf die ein oder andere Art und Weise zu präsentieren. Ja, da hatten wir es ja am Anfang auch schon drüber. Ich bin ein Mensch, dem ist es sehr wichtig, als jemand, der das ehemalige Spezialinteresse Philosophie gehabt hat, wirklich die Sachen zu erzählen, wie ich glaube, dass sie korrekt sind. Da bin ich zu 100% Autist, wenn wir mal bei diesem Klischee bleiben. Ich habe ein Problem mit politischer Instrumentalisierung des Autismus-Spektrums. Mhm. Genau. Und es gibt bestimmte, würde ich jetzt einfach mal sagen, medizinische Fakten, die eben medizinische Fakten sind. Und es kann einem, da ja das Autismus-Spektrum, das ist jetzt meine persönliche Meinung, teilweise politisch instrumentalisiert wird, passieren, dass man für das bloße Nennen medizinischer Fakten sehr viel, sehr, sehr scharfen und teilweise auch unsachlichen Gegenwind bekommt. Und dann muss man halt gucken, wenn das immer und immer wieder passiert. Man will ja auch nicht anecken. Ihr habt, glaube ich, in der, das hat mir meine Freundin gezeigt, ihr habt ja an der Ankündigung, dass ich komme, habt ihr gesagt, dass ich jemand bin, der aneckt und der auch gerne aneckt, war, glaube ich, die Formulierung.
Stimmt.
Da muss ich sagen, das stimmt nicht. Mhm. Wenn ich es könnte, würde ich es allen Menschen recht machen. Mhm. Es ist, ich bin ja früher auch viel gemobbt worden, ja, und ich weiß, wie es ist, wenn man verletzt wird von anderen. Und wenn ich es könnte, wenn ich es allen Menschen recht machen könnte, wenn ich, weiß ich nicht. Ja, das Problem ist halt nur, dass es nicht immer geht. Und deswegen wird man zwangsweise anecken in dem Sinne, dass man vielleicht ein Tisch ist, um jetzt mal ein Bild zu konstruieren, der irgendwo im Raum steht mit einer Ecke oder mit vier Ecken. Und dann rennen halt manchmal Leute dagegen. Das lässt sich nicht vermeiden. Das passiert, ja.
Aber interessant auch, dass jetzt also in unserer Ankündigung diese Mutmaßung steht, du eckst gerne an, was wieder so ein bisschen zeigt, wie dann zumindest auf einen Teil der Menschen die mediale Wirkung ist von dir. Ne? Also jemand, der schon mal auch, ich sag mal, robuste Aussagen in den Raum stellt und sagt, so, das sehe ich so und so. Und dann können sich die Leute dazu verhalten, ne? Weil genau. Das ist ja das, was du dann ja anbietest. Ja. Das kann man Anecken nennen, das kann man Angebot nennen, ne? So im Sinne von genau. Diskursangebot. Weil es geht ja immer darum, ich will ein bisschen mehr darüber verstehen, was das betrifft. Zum Beispiel hänge ich jetzt gerade noch ein bisschen an deiner Formulierung der Instrumentalisierung vom Autismus-Spektrum. Hast du da ein Beispiel, wo du das Gefühl hast, wie das Autismus-Spektrum politisch instrumentalisiert wird?
Habe ich definitiv. Dann verlassen wir natürlich so ein bisschen die gerade schon gestellte Fragestellung.
Genau, ja. Genau.
Es hängt aber beides zusammen, okay? Das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Wir werden hier mit Sicherheit auf beides gleich noch zu sprechen kommen.
Zumal es ja auch Thema im Buch ist.
Genau, es wird nicht verloren gehen. Also, wird das Autismus-Spektrum politisch instrumentalisiert? Jetzt gibt es da natürlich jetzt keine Partei, die sich hinstellt und sagt, wir vereinnahmen jetzt mal dieses Spektrum. Aber es gibt, wie formuliere ich das jetzt am besten? Es gibt momentan eine oder gewisse Strömungen, wo das Autismus-Label für manche Menschen auch sehr attraktiv ist. Ich glaube, Autismus ist medial noch relativ wenig stigmatisiert. Ich möchte nicht abstreiten, dass es in manchen Kreisen, vielleicht auch auf der Straße, im echten Leben, in Autismuszentren, dass das teilweise noch sehr stigmatisiert wird. Aber im Internet, glaube ich, ist das Thema Autismus relativ wenig stigmatisiert. Im Vergleich zu anderen Sachen. Borderline-Persönlichkeitsstörung. Aber eine Borderline-Störung zu haben, ist mit Sicherheit sehr viel mehr stigmatisiert, als zum Beispiel sich das Label Asperger-Syndrom selber zu geben, bei sich selber zu vermuten oder diese Diagnose zu bekommen und dann auch in den sozialen Medien dieses Thema dann, ich sag's mal, jetzt provoziere ich tatsächlich ein bisschen, breit zu treten. So, genau. Jetzt ist es so, dass ich zum Beispiel gesagt habe, dass ich ja meine Diagnose, die ich ja mehr als 5-mal erhalten habe, gesichert in der geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrie erhalten habe, weil ich halt echt große Lebensprobleme hatte. Ich habe dafür einen Schwerbehindertenausweis. Ich bin dauerhaft voll erwerbsgemindert geschrieben gewesen und rein formal bin ich es auch jetzt noch. Und ich wollte die meiste Zeit meines Lebens tot sein, weil ich mich in der Welt nicht zurechtgefunden habe. Und dann gibt es Nutzer, sage ich einmal, und ich möchte gleich klarstellen, dass diese Nutzer nicht nur im Internet existieren. Diese Nutzer existieren auch in Häkchen im echten Leben, weil die Leute sich ja auch über das Thema Autismus im Internet informieren. Und die Leute, die zum Beispiel zu mir in die Selbsthilfegruppe kommen, das sind Leute, die haben sich zuvor im Internet über das Thema Autismus informiert. Deswegen darf man das auch nicht außer Acht lassen, was wird im Internet wie über das Thema Autismus kommuniziert. Da kann man nicht einfach sagen, ja, das ist das Internet und da sagen die ja Leute dieses und jenes. Ja, da sagen die Leute dieses und jenes und das informiert und brieft die Leute und diese Leute kommen dann auch im echten Leben zum Beispiel zu mir in die Selbsthilfegruppe und geben das dann wieder, was sie aus dem Internet haben. So, und da kommen dann also Nutzer, die mich kritisieren oder gar beschimpfen. Da habe ich auch kürzlich erst einen Artikel drüber geschrieben auf meiner Internetseite. Bald wäre ja Autismus die Norm. Also im Endeffekt ist Autismus eh jetzt schon die Norm, aber noch 10 Jahre warten, dann ist sowieso Autismus die Norm und Autismus sei keine Behinderung und es sei widerwärtig, das so darzustellen. Das heißt, es kommen also Nutzer und die sagen mir als mehrfach diagnostizierter Autist, der gerade über seine Schwerbehinderung und seinen Schwerbehindertenausweis spricht, das ist ja widerwärtig, dass du sozusagen Autismus als Behinderung bezeichnest. Und da muss ich sagen, wow, das finde ich extrem krass. An welchem Punkt sind wir denn jetzt angelangt? Und wenn Autismus in 10 Jahren die Norm ist, was wird dann eigentlich mit den Menschen, für welche die Diagnose Autismus ursprünglich einmal geschaffen wurde? Und ich sehe es und ich habe sehr viel positives Feedback auch für diesen Artikel bekommen. Aber der Punkt ist, da kommen dann also Leute und sagen mir, hey, das ist ja, was habe ich gerade gesagt? Schweinerei, Sauerei, ich weiß es nicht mehr.
Was hast du gesagt?
Es war der korrekte Begriff, den ich als erstes genannt habe. Widerwärtig, genau.
Widerwärtig, ja. Danke, Rosa.
Genau, und da werden also dann sozusagen, sage ich mal in Häkchen, Autisten, sage ich mal, die dieses Label, dieses klinische, medizinische Label erhalten haben, sozusagen nach und nach aus dem Autismus-Spektrum verdrängt sozusagen und ins Abseits gedrängt von sehr hochfunktionalen Personen, die sich vielleicht im Sinne von Identitätspolitik diese Diagnose auch selber nur gegeben haben als Verdachtsdiagnose, die sehr leicht betroffen sind, die keinerlei Vorstellung davon haben anscheinend, dass Autismus in irgendeiner Weise eine Behinderung darstellen könnte. Und ja, also da werden dann also Menschen, die dringend diese Diagnose und dieses Label brauchen, von diesen Menschen aus dem Spektrum regelrecht an den Rand gedrängt, müssen sich Beschimpfungen anhören. Und das kann es ja auch irgendwo nicht sein. Und wenn, letzter Satz dazu, Autismus die Norm ist, dann kann ich ja, und das ist ja auch die Erfahrung vieler anderer autistischer Menschen ja diese Diagnose oder dieses Label auch gar nicht mehr dazu verwenden, überhaupt meine Lebensprobleme auszuweisen. Dann sind wir mal ehrlich, wenn ich jetzt rausgehe und irgendwem erzähle, yo, ich habe 5-mal die Diagnose Autismus, da kriegt man mitunter zu hören, ja, heutzutage hat ja jeder Autismus.
Mhm. Ja, das zeigt dann, ja, was wir zu sagen.
Nee, wie beobachtest du das in den letzten Jahren?
Ja, ja, also ich denke, das zeigt nochmal ganz deutlich diese ganzen Diskurse, die zum Teil sehr aneinander vorbeilaufen und dann aber auch diese, was du vorhin schon sagtest, das wird dann wie so eine Art Mainstream. Ich nehme da auch wiederum, wie du sagst, es gibt einerseits verschiedene Autismus-Bubbles, gibt es auch anscheinend verschiedene Hauptströmungen, weil neben dem, dass du sagst, das wird dann so instrumentalisiert, indem man sich das als Label anheftet und sagt, naja, das ist eine Behinderung oder es ist keine Behinderung, das kann man sich ja immer einsetzen. Und es gibt dann ja auch wiederum hochfunktionale Autisten, die schon auch die Empfindung empfinden, die zwar in bestimmten lebenspraktischen Dingen ganz gut zurechtkommen, aber vielleicht trotzdem in der visuellen Wahrnehmung extremst gestresst sind und eigentlich auch zum Teil in Innenräumen Sonnenbrillen tragen müssen, weil sie sonst nicht aushalten. Ne? Und die sagen, ich kann darauf gut verzichten, aber es ist nun mal so und das behindert mich. Und ja, und das andere gegenüber dem, was du vorhin geschildert hast, Autismus wird die Norm, das sollte die Normalität werden. Vielleicht, um das nochmal kurz dann abzurunden, vielleicht ist es dann eher nochmal die Frage, soll Autismus die Norm sein oder soll eher Humanismus die Form sein, im Sinne von, dass so ein Label möglicherweise, ich glaube, du hast Zimpel auch schon mal ausgedrückt oder war es Rödler?
Beide.
Bei der Bundestagung,
beide,
dass irgendwann diese Labels auch überflüssig werden, weil Menschen sind, wie sie sind, ob sie nun autismus-spezifische oder ADS-spezifische oder borderline-spezifische Eigenschaften mitbringen. Man nimmt sie so an, wie sie sind. Und man geht darauf ein, wie es allen gut tut. Bestenfalls. Ne? Das könnte dann eine Art von Inklusion sein.
Ja, also es gibt definitiv verschiedene Strömungen. Es wird ja auch immer so ein bisschen gegenargumentiert, wenn ich sage, dass Autismus auch ein Modetrend ist. Hm. Ja, aber es gibt ja eine hohe Dunkelziffer. Aber das eine schließt das andere ja gar nicht aus. Ja, das, es kann ja eine hohe Dunkelziffer geben und trotzdem kann ja in manchen anderen Strömen Autismus auch eine Art Mode sein. Und das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, diese Komplexität dieser ganzen Angelegenheit zu erfassen. Und man muss auch sagen, das ist mir immer sehr, sehr wichtig, das Autismus-Spektrum als solches ist sehr, sehr weit und sehr, sehr tief. Es gibt die in Häkchen sogenannten frühkindlichen Autisten. Ich benutze jetzt einen vermeintlich veralteten, aber eher veralteten Begriff. Das sind eventuell sogar nonverbale autistische Menschen, eventuell mit einer intellektuellen Einschränkung, die in Pflegeheimen leben. Ich habe solche Menschen auch schon unterstützt und betreut im Rahmen meiner Heilerziehungspflegeausbildung. Das sind Personen, die brauchen Assistenz beim Essen, Assistenz bei den Toilettengängen. Und das sind Personen, die tatsächlich relativ nah an diesem Stereotypenbild von Autismus sind.
So, sag ich mal so. Rainman, ne? So ganz früher.
Vielleicht sogar noch mehr.
Ja, stimmt. Rayman konnte ja immerhin noch einige Dinge.
Genau. Und diese Autisten, dieser Teil des Spektrums wird ja auch aus dieser Debatte zum Thema Autismus teilweise völlig rausgeschnitten. Das liegt auch wieder daran, dass natürlich auch viele Menschen, die sich in den sozialen Medien zum Thema Autismus äußern, das ist ein unfassbar wichtiger Punkt, ja sehr, sehr wenig Erfahrung mit dem Thema Autismus haben. Das sind sehr häufig Menschen, und ich verurteile das nicht, das möchte ich klarstellen, ja. Aber das sind Menschen, die haben vielleicht eine Verdachtsdiagnose bei sich selbst, die haben vielleicht vor einem Jahr diese Diagnose erhalten und schließen dann von sich und den Instagram-Beiträgen, die sie konsumieren, sozusagen auf das gesamte Autismus-Spektrum und äußern sich dann dort dann mitunter auch politisch zum Thema Autismus zu Wort. Und da kann ich halt immer so nur sagen, nein, so einfach ist es nicht. Ich habe vielleicht auch einen weiteren Blick als jemand, der in 15 Jahren Selbsthilfe jetzt vielleicht 1000 oder noch mehr Autisten kennengelernt hat, der natürlich selber diese Diagnose hat, aber diese Diagnose seit 20 Jahren hat und deswegen auch weiß, dass man im ersten Jahr nach der Diagnose eine ganz andere Sicht auf das Thema Autismus hat als nach 5 Jahren und nach 5 Jahren auf 20. Und ich habe vor allen Dingen halt auch mit diesen in Häkchen frühkindlichen Autisten schon zusammengearbeitet und weiß, dass diese Menschen existieren und was diese Menschen für Probleme haben. Und ich finde es immer sehr schwierig, wenn, ich sag's jetzt mal so, höchst funktionale Autisten sozusagen glauben, durch von sich auf das ganze Spektrum zu schließen oder der Kenntnis, weil sie jetzt irgendwie mit 2 oder 3 anderen höchst funktionalen Autisten befreundet sind, das Thema Autismus zu verstehen. Ich glaube, wenn man entscheiden möchte oder wenn man diskutieren wollen würde, ob Autismus zum Beispiel eine Behinderung ist oder nicht, und ja, auch hier weiß ich, dass nach der neuen Klassifikation WHO, Behinderung geht von der Gesellschaft aus, die Person hat die Beeinträchtigung und so weiter, das ist, ich kenne diese ganzen begrifflichen Feinheiten, ja. Aber mal ganz plakativ gesagt, ist Autismus eine Behinderung, ja oder nein? Dann muss man auf diejenigen Menschen schauen, welche sich tief im Spektrum befinden und welche auch in Häkchen voll von Autismus betroffen sind. Man kann nicht diejenigen als Beispiel nehmen, die nur in Häkchen leicht von Autismus betroffen sind, die sagen, ich komme damit super klar, ich weiß gar nicht, ich habe nicht mal eine Vorstellung davon, warum das denn irgendeinen Störungs- oder Krankheitswert haben kann. Ich habe mein Hochschulstudium fertig, ich arbeite irgendwo, keine Ahnung, weiß ich nicht, in irgendeinem Büro, habe da mein Auskommen, habe eine Familie und so weiter und so fort. Ja, soziale Schwierigkeiten habe ich nie so groß gehabt. Wahrnehmungsbesonderheiten habe ich ein paar, ich bin halt hochsensibel etc. pp. Das sind nicht die ausschlaggebenden, ja, sage ich mal, Personen, Autismus, Formen, anhand derer alleine man jetzt aussagen könnte, dass Autismus als solches eine Behinderung ist oder nicht.
Die neueren Diagnosekriterien im ICD-11, die nehmen das ja auch zur Kenntnis, dass es Menschen gibt, gerade wenn sie erst später die Diagnose bekommen, die sehr gut im Leben zurechtkommen, die aber dann, so ist das ja im Grunde bei dir gewesen, trotzdem das als Behinderung empfinden, weil es sie so große Anstrengungen kostet, dieses Leben zu meistern oder weil sie nach wie vor unter den großen Verletzungen leiden, die ihnen das Leben zugefügt hat, als sie noch nicht wussten, wie sie zurechtkommen sollen, so wie das bei dir war.
Naja, der ICD-11 erkennt an, und das ist übrigens nichts anderes, als ich denke, dass es so ist. Also es ist auch meine Meinung, ich unterschreibe das und habe das auch schon in diversen Videos natürlich auch artikuliert, dass die Diagnose auf Autismus, die meiner persönlichen Meinung nach ein klinisches Label bleiben sollte. Klar, man kann auch sagen, ich habe ja gar keine klinische Beeinträchtigung durch meine Symptome. Warum sollte ich mich dann aber... Also es wird ja immer von der Vielfalt der Menschen gesprochen. Wir sind alle so divers und alle so bunt und alle so verschieden. Warum soll ich dann irgendeinem Menschen überhaupt ein Label, irgendeine Bezeichnung geben, aufgrund von Eigenschaften, die aber gar keine klinische Bedeutung haben? Dann kann diese Person doch auch einfach als buntes Einhorn durch die Welt gehen und muss aber nicht allen erzählen, ich bin Autist. Weil Autismus ist, wie gesagt, für mich ein klinisches Label. Und nochmal, wenn bunte Einhörner ohne einen pathologischen Wert, sage ich mal, ihrer Symptome sich diesen Begriff anstecken, was wird dann aus denjenigen, für die dieses Label ursprünglich mal geschaffen wurde? Und ich sage aber ja natürlich durchaus, wenn, und das ist das, was der ICD-11 auch sagt, wenn das Maskieren, wenn das Kompensieren Kraft kostet, dann ist ja trotzdem die klinisch bedeutsame Beeinträchtigung durch die Symptome gegeben. Im Sinne von, es geht Kraftarbeit drauf.
Ja.
Da würde ich niemals sagen, so jemand soll keine Autismusdiagnose bekommen. Da würde ich niemals sagen, so jemand soll nicht, wenn er das möchte, allen erzählen, er ist Autist. Aber wenn es wirklich Leute gibt, die sagen, ich empfinde mich als Autist, ich erfülle noch nicht mal die Diagnosekriterien, und es gibt diese Menschen, ich verstehe überhaupt nicht, wo der Störungswert von Autismus sein soll, dann würde ich da durchaus sagen, nö, sehe ich nicht so. Mhm. Du solltest dich nicht als Autist bezeichnen.
In deinem Buch geht es auch ganz viel um Liebe. Du hast beschrieben, wie lange du danach gesucht hast, dich zu einem Menschen wirklich zugehörig zu fühlen. Also diese tiefe Verbundenheit zu spüren, so deinen Platz zu haben neben einem Menschen, mit einer Person zusammen. Und jetzt bist du, glaube ich, an diesem Punkt angekommen. Ne? Also du hast du auch geschildert in einem Interview, eine Freundin, mit der du dich sehr wohl fühlst.
Liebe V.
Ja, der dankst du auch im Buch. Und hast gleichzeitig, das fand ich sehr berührend, gesagt, dass du trotzdem immer noch das Gefühl hast, dieser Abgrund ist so nah. Zum Beispiel hast du immer noch große Angst davor, dass du irgendwann mal in einer Wohnung wohnst, wo wieder die Nachbarn dich so behelligen.
Das ist schon so.
Das ist schon so.
Leider wieder.
Das ist furchtbar, ne?
Also du hast wirklich traumatische Erlebnisse gehabt mit Lautstärke unmittelbar um dich rum. Das heißt, in deinem Zimmer, in deinen eigenen vier Wänden konntest du dich nicht sicher fühlen oder fühltest dich quasi bedrängt von außen. Ja. Okay.
Ja, das war eine sehr intensive Beschreibung. Da habe ich echt mitgelitten. Ja. So. Ja.
Und das war die Kurzfassung im Buch.
Das habe ich geahnt. Klar.
Das ist leider eine sehr, sehr lange Leidensgeschichte von sehr lauten Nachbarn, die also die Musik so weit aufreißen, dass der Boden vibriert, von Nachbarn, die aktiv gegen die Wände treten. Immer wieder von Wohnung zu Wohnung. Das hat auch schlicht und ergreifend etwas einfach mit billigem Wohnraum zu tun, wo viele Menschen in kleinen Wohnungen eng aufeinander wohnen. Sozialwohnraum, auf den ich halt nun mal angewiesen war. Und,
und unterschiedlich ausgeprägte Rücksichtnahmen. Ne?
Genau.
Ja. Das empfand ich auch beim Buch, auch das vielleicht nochmal abschließend, beim Betrachten deiner 10 Prinzipien, dass du da schon einen sehr differenzierten Blick hast, auch auf diese Frage nach Überwindung des Autismus, wo ja viele dann doch ein bisschen kontrovers sich angefasst fühlen und denken, Moment, weil das kann ja auch die Gefahr in sich bergen, dass da so ein Erwartungsdruck geschaffen wird, auch gegenüber Eltern, die denken, mein Kind wird doch bestimmt noch Raketenwissenschaftler, oder? Wenn eigentlich die Fähigkeiten dazu vielleicht gar nicht da sind, ne? Dass man da auch immer sehr differenziert auf die Erwartungshaltung guckt und das transportierst du ja mit diesen 10 Prinzipien, dass das jedem nach seinen Möglichkeiten zugestanden werden darf und sollte.
So. Genau.
Marco, danke, dass du diese kleine Schleife nochmal genommen hast, weil du sagtest, ich freue mich drauf, zu euch zu kommen, weil ich glaube, dass das viele Eltern hören, euren Podcast, weil unser Untertitel ist ja Eltern erkunden Autismus, weil wir beide Eltern sind, jeder hat ein autistisches Kind und was wäre dein Rat an persönliche Umfelder, an Eltern, was sie tun können, damit dieses Wachstum, was bei dir möglich war, vielleicht nicht mit so vielen Schmerzen vorweg verbunden sein muss?
Also ich glaube zum einen, dass es total wichtig ist, zu versuchen, die Perspektive autistischer Kinder einzunehmen und auch zu versuchen zu erkennen, welche Fragen stellen sich Autisten eventuell wie über die Welt, auf die ein neurotypischer Angehöriger nie kommen würde. Mhm. Die meisten Leute würden ja zum Beispiel nie auf die Idee kommen, dass ein autistisches Kind gar keine Bedeutung im Blickkontakt sieht und einfach deswegen nicht guckt. Und den Autisten, die wissen das ja ganz, ganz häufig auch nicht, was diese Bedeutung dessen ist. Und mir hätte es sehr geholfen, wenn man mich über den ein oder anderen Aspekt, zum Beispiel der sozialen Kommunikation, der Interaktion, einfach sachlich frühzeitig aufgeklärt hätte und gesagt hätte, hier mein Lieber, deswegen ist Blickkontakt aber wichtig, mir fällt auf, du hältst den nicht. Ich möchte dir einfach ohne Wertung sozusagen die Sachinformation zur Verfügung stellen. Aus dem und dem Grund machen die Leute das. Deswegen könnte dir das nützen. Und mach am Ende mit der Information, was du für richtig hältst, ohne einen Druck aufzubauen. Das hätte mir unglaublich geholfen. Ja, und zum anderen, der zweite wichtige Punkt ist natürlich, dass man Eltern hat, die für einen da sind in emotionaler Art und Weise, die einen auffangen, wenn man fällt. Als autistische Person, glaube ich, wird man zwangsweise fallen, auf die Nase fliegen, anecken. Man wird leider zwangsweise auch Mobbing ausgesetzt sein, sehr, sehr häufig. Und dass man dann Eltern hat, die einfach in emotionaler Weise für das Kind da sind. Und das muss nicht unbedingt in der Form auch sein, dass die Eltern auf alles eine Antwort wissen und die Eltern jeden Schmerz nehmen können. Das können sie nicht. Ich weiß, das ist für viele Eltern selber ein großer Schmerz, dass sie erkennen, dass sie es nicht können. Aber letztlich, glaube ich, ist die Elternpflicht da auch wirklich Genüge getan. So würde ich es bewerten, wenn man einfach Eltern hat, die da sind in emotionaler Hinsicht. Diese zwei Sachen halte ich für wichtig. Genau.
Als du vorhin hier angekommen bist, hast du das Studio interessiert betrachtet. Du hast ja auch dein eigenes Studio.
Ja.
Da sitzt du immer auf dieser schwarzen Ledercouch.
Ja.
Im Hintergrund ist eine stark strukturierte, entweder es ist eine graue Tapete, die Ziegelsteine imitiert, oder es sind graue Ziegelsteine.
Es gab mal eine graue Ziegelsteintapete.
Okay.
Inzwischen gibt es, was ist das hier, diese, was man da so mit so einer festen Masse so aufträgt.
Okay.
Ziegelstein, Imitat, also das ist schon dreidimensional. Also das ist schon
und, so ein Relief.
Sowas, genau,
ne?
Richtig.
Ja, ja, und der Klassiker ist ja hier auch, ne? Die Bücherwand im Hintergrund, richtig. Der belesene richtig. Tom Harrendorf im gestärkten Hemd, so ungefähr.
Richtig.
Du meintest vorhin, als du reinkamst, ihr wisst ja nicht, wie die andere Seite aussieht. Wo guckst
das werden wir auch nicht erfahren.
Nein, werden wir also nicht grade, erfahren?
Also gerade war ich, habe ich so gedacht, jetzt... Wenn jetzt die richtige Frage gestellt wird, gebe ich es jetzt hier preis, wie es aussieht. Jetzt ist der Moment fast schon wieder vorbei, also wenn, dann schnell.
Ich sag nichts mehr. Ich habe ja die Frage schon gestellt. Worauf guckst du?
Auf eine Hantelbank.
Oh, wie unspektakulär.
Und wieso? Auf dem Sofa schlafe ich, wenn meine Partnerin bei mir in der Wohnung ist. Weil ich ja Schwierigkeiten habe einzuschlafen, wenn jemand neben mir liegt, wegen kleinsten Geräuschen, Bewegungen. Das ist wahrscheinlich das auch, was viele andere Autisten kennen. Deswegen, wenn sie da ist, schlafe ich tatsächlich auf dem YouTube-Sofa. Der Raum ist viel kleiner, als er aussieht. Es macht unglaublich viel aus, die Kamera ein bisschen schräg zu stellen. Dann sieht der Raum auf plötzlich total riesig aus. Genau, auf der Rückseite relativ dicht an meinem Mikrofon. Also ich nehme meine Videos mit dem Smartphone auf. Sehr, sehr nah an diesem Mikrofon steht meine Hantelbank mit einem Kabelzug und meinen Kurzhanteln. Und es kann durchaus passieren, dass wenn ich die Hantelbank ungünstig verwende, dass ich dann gegen den Mikrofonständer stoße mit der langen Hantel.
So aber muss ja man nicht sich während das, der Aufnahme.
Nicht während der Aufnahme, aber es ist sehr gedrungen in diesem Raum. Und genau, das ist die Wahrheit und Realität hinter meinem YouTube-Zimmer.
Und in welchen Momenten brauchst du diese Hantelbank?
Immer morgens um 4.
Wow.
Das ist dein morgendlicher Ablauf, deine Routine. So.
Ja, ja, ich bin absolute, was ist das, Lerche, wenn man früh aufsteht, ne?
Ja.
Genau, ich habe das mal gegoogelt. Also mit meinem Schlafrhythmus gehöre ich irgendwie zu 0,01% der Leute. Also ich stehe immer so gegen 4 auf, auch am Wochenende natürlich. Hat man Zeit für sich, Zeit zum konzentrierten Arbeiten, weil um die Zeit meistens auch die lautesten Nachbarn selber noch schlafen, schränkt einen aber manchmal so ein bisschen bei sozialen Aktivitäten am Abend ein.
Ja, weil du dann schon früher wahrscheinlich auch schlafen gehst.
8 Uhr, 9 Uhr. Und wenn ich dann halt wach bleibe, dann der Rhythmus oder der Körper verlangt dann ja sozusagen nach seinem, hat das Bedürfnis halt dann, der ist ja darauf eingestellt, um 8 wird geschlafen und wenn ich dann halt um 10 irgendwo mit Kumpels in irgendeiner Kneipe rumhänge, denke ich mir natürlich auch nur, oh Gott, kann das hier bitte bald vorbei sein? Inzwischen nicht mehr aufgrund meiner autistischen Eigenarten, so wäre es früher gewesen, sondern schlicht und ergreifend wegen meinem Schlafbedürfnis, aber ja, dieser Gedanke bleibt mir bis heute.
Schade, dass es bei uns jetzt zu Ende gehen muss, aber sonst befürchte ich, dass du auf der Zugfahrt, wenn du schon so früh morgens aufgestanden bist, gleich einschläfst, wenn du zurück nach Braunschweig fährst. Vielen Dank, Tom, dass du heute hier gewesen bist.
Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich dabei sein durfte.
Ja, ich bin auch ganz froh und ein bisschen unglücklich, weil für mich noch so vieles offen blieb. Also unglücklich ist vielleicht zu stark gesagt, aber ich bin immer wieder auch erstaunt, wie schnell dann eben diese anderthalb Stunden rum sind. Ich denke immer, Moment, aber ich wollte noch das und jenes und vielleicht begegnen wir uns ja auch nochmal im Leben. Das wäre ja durchaus wünschenswert, um da nochmal bestimmte Punkte zu vertiefen. So, weil,
ja, natürlich, sehr gerne.
Dann liebe Grüße hinaus an alle, die uns diesmal wieder zugehört haben. Und wir hören uns in einem Monat wieder. Macht's gut. Tschüss.
Hat mich gefreut. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war Spektrakulär. Eltern erkunden Autismus.
Unsere Kontaktdaten und alle Infos zu unseren Folgen findest du in den Shownotes auf unserer Seite spektrakulär.de.
Der Podcast aus dem Martinsclub Bremen. Gefördert durch die Heidehof-Stiftung, die Waldemar-Koch-Stiftung und die Aktion Mensch.
Das ist ein gutes Bild. Das ist auch.
Hier?
Ja, zum Beispiel.
Kannst du Herzchen setzen?
Ja, je gestellter es wird, desto verkniffener wird dieses gestellte, gefakte Autismusgesicht. Genau, das sieht man immer.
Am besten ist immer, wenn du gerade sowieso gerade
in
der Sprechsequenz vertieft bist und jetzt gar nicht den Fokus hast, da kommt jetzt ein Foto oder so.
Denn du hast so eine ausgeprägte Mimik, ne? Also so freundliche Lachfältchen und also. Deswegen.
Ich hatte sehr tollen Kinderfotografen damals im Kinderhort, muss ich sagen. Der ging bei uns in Braunschweig immer überall ein und aus in den Kindergärten und auch im Kinderhort später. Der hatte so ein Zwirbelbärtchen, das war so ganz auffällig, wie Horst Lichter, nur noch extremer.
Ja.
Und der hat es geschafft, mir immer genau zu sagen, wie ich mein Gesicht hinzustellen habe. Also ich war völlig überfordert bei Fotos und ich hatte immer ein extrem versteinertes Gesicht und der hat es immer geschafft, mir zu erzählen, wie muss ich genau meine Augen zusammenkneifen und mach da nochmal ein bisschen und hier und da. Und diese Kinderfotos, die sehen so affengeil aus, da sehe ich ja wie das glücklichste Kind auf der Welt aus. Also wenn ich mich nicht genau daran erinnern würde, wie versteinert ich jedes Mal dort gesessen hätte und wie der das gemacht hat. Also das war ein Zauberer. Und wenn man das vergleicht, wenn man da mal irgendwie für einen Ausweis ein Bild braucht und die sagen, ja hier 10 Bilder und die kannst du dir dann vorher angucken und so. Und also da denkt man sich ja nur sehr. Ich habe ja auch viel vom Spiegel geübt. Ne? Und das ist immer sehr schockierend, wenn man dann so sein Gesicht irgendwie so hinstellt und sich dann so umdreht, um zu gucken, wie sieht das aus. Und dann sieht man völlig anders aus, als man das selber so gedacht hat.
Ja.
Oder wie konkretistisch man manchmal dann versucht, Gesichtsausdrücke zu stellen. Ich hatte mal einen Schülerbegleiter, ich war auch 12 Jahre in der Schulbegleitung und der hatte dann auch einen Tag Geburtstag und wollte dann seine Freunde einladen und Einladungen verteilen. Und dann kam er zu mir, Herr Tiede, gucke ich eigentlich gerade einladend, weil ich will meine Freunde einladen. Ich dachte, das ist schön, du guckst eigentlich immer ein, weil du bist einfach ein freundlicher Junge. So, ne?
Ja. Gut, dann mache ich jetzt aber hier auf Stopp.